gehabt, aber das würde zu lang werden. Titel der Predigt ist: Gideon, müssen Glaubenshelden perfekt sein? Und ich möchte als Ziel euch in die Predigt mit hineinnehmen, Gideon als Vorbild, als Glaubensheld zu entdecken. Denn was mir aufgefallen ist, jetzt während wir das Buch Richter schon in mehreren Predigten gehabt haben, dass wir ja teilweise mit Widerwillen darauf reagiert haben, was wir gelesen haben. Manchmal waren wir überfordert. Es ist ja ein Buch, in dem es hart zur Sache geht, ein brutales Buch. Und irgendwie scheinen wir zu meinen, dass dieses Buch heute gar nicht mehr in die Zeit passt. Was mir bei Gideon aufgefallen ist, wie populär ist eigentlich Gideon? Wenn man sich mal Namensstatistiken anguckt, wie häufig wird der Name Gideon in Deutschland vergeben? Ich sehe schon, schütteln, ja, viele Köpfe. Also ungefähr nur jedes 10.000. Kind in Deutschland bekommt den Namen Gideon. Damit liegt der Name Gideon in alle verwandten Formen ungefähr im Ranking auf Platz irgendwo zwischen 1.100 und 1.200. Jetzt könnten wir ja sagen, ja gut, biblische Namen sind eh nicht so populär, aber Irrtum, wenn wir in die Top 10 reingucken, da finden wir zwei biblische Namen, Noah und Elias, in den Top 10. Ja. Ich habe mir mal wirklich die Mühe gemacht und die Namenslisten von 1890, also in 10-Jahres-Schritten, immer anzugucken und zu gucken, war das irgendwo mal anders? War Gideon früher populärer bei uns? War er nicht. Es gab nur mal irgendwo so Anfang des 19. Jahrhunderts, einmal tauchte er irgendwo so auf als einer abgewandelten Form Gedon auf irgendwo Platz 80. Jetzt könnte man ja sagen, gut, bei den Namen spielt ja häufig auch die Mode eine Rolle oder wie klingt ein Name. Viele Eltern suchen ihren Namen fürs Kind ja auch nach dem Klang aus, nach der Mode und vielleicht klingt Gideon nicht so gut, ich weiß es nicht. Der Name selbst bedeutet der Holzfäller oder der Zertrümmerer, aus dem hebräischen Wort Gada, was so viel bedeutet wie schneiden und fällen. Interessant ist aber, dass immerhin der Gideon-Bund nach Gideon sich benannt hat. Das war vor 121 Jahren. Wir hatten ja letzte Woche den Karl Abt hier, der die Organisation auch ein bisschen vorgestellt hat. Und die haben festgestellt, Gideon ist ein sehr gutes Vorbild, um unsere Arbeit mit seinem Namen zu versehen. Und selbst in christlichen Kreisen ist mir der Name Gideon bisher noch nie begegnet. Allerdings in der Familie Brenneisen habe ich gehört, gibt es irgendwo einen Gideon, hat mir der Albert Brenneisen noch am Freitag erzählt. Also es war die einzigste Nachricht, die ich da bekommen habe. Ich habe auch mal rumgefragt in meinem näheren Umfeld unter den Nichtgläubigen, wer kennt den Gideon? Also ich habe dreimal gefragt, meine Mutter kannte ihn nicht, mein Chef kannte ihn nicht und ein Kollege Ende 30 kannte ihn auch nicht. Also so drei verschiedene Generationen. Mit dem Namen Gideon kann außerhalb christlicher Kreise niemand etwas anfangen. Und wenn wir Christen den Namen auch so selten heranziehen, um unser Kind danach zu benennen, dann frage ich mich, hängt es vielleicht damit zusammen, weil Gideon letzten Endes so tragisch aufgehört hat irgendwo, heftet da irgendwo ein Makel seinem Namen an, ist er deswegen so unpopulär? Ich möchte zuerst mal reingehen in die Situation zu Gideons Zeit. Das ist sehr einfach darzustellen, denn es hat sich immer wiederholt im Richterbuch und genau das sind noch die Punkte. Punkt 2 wäre Gideons Berufung und als drittes möchte ich mal Gideons Charakterzüge uns vor Augen halten, indem wir die Gideon-Geschichte Schritt für Schritt durchgehen, weil da stecken wahnsinnig interessante Dinge rein drin. Kommen wir zum Punkt 1, die Situation Israels zu Gideons Zeit. Die wiederholt sich immer wieder, denn es heißt, Israel tat das, was dem Herrn missfiel und er gibt sie 7 Jahre in die Hand der Midianiter. Und im Richter 6, 5 lesen wir, denn sie, die Midianiter, zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken, zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Das ist so ein wiederholendes Muster, der Abfall von Gott. Gott hat die Völker übrig gelassen, auch als Prüfstein, immer wieder, um dann ein Regulativ auch zu haben, wo ein sichtbar wird, hey, ihr habt mich verlassen. Und diese Völker haben sich dann gegen Israel erhoben und Israel unterdrückt. Das Erste nach dieser Einleitung ist, dass Gott einen Propheten schickt, der Israel einfach auch nochmal darauf hinweist, wer Gott ist. Ich habe euch aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei befreit. Ich habe euch gesagt, was passiert, wenn ihr abfallt. Jetzt ist es so. Selber schuld. Und die Hand der Midianiter war so stark auf Israel, dass sie sich haben in die Schluchten verzogen. Sie haben sich in Höhlen verzogen. Sie haben sich in kleine Festungen verkrochen. Denn also wirklich aus dem Gebiet, was sie auch ursprünglich mal eingenommen hatten, mussten sie weichen. Und so ging es auch dem Gideon. Gideon war unter einem Baum und hat Weizen getroschen. Still und heimlich. Normalerweise trischt man Weizen in der Tenne. Und eine Tenne liegt irgendwo, wo der Wind gut nachher vorbeistreichen kann. Nämlich, ich muss ja die Körner von der Spreu trennen. Dazu brauche ich eine offene Fläche. Und Gideon hat es aber in der Kälte getan. Ja, im Heimlichen, dass man ihn nicht sieht. Er hat auch kein Vieh benutzt, sondern er hat es selber gemacht, mit seiner Handkraft sozusagen. Und es erscheint ihm der Engel des Herrn. Da sind wir schon beim Punkt 2, nämlich Gideons Berufung. Und der Engel grüßt ihn und sagt, der Herr mit dir, du tapferer Held. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Luther übersetzt, du streitbarer Held. Da stecken schon drei wesentliche Dinge drin in der Berufung. Nämlich, Gott sagt zu Gideon, ich bin mit dir. Und dann eine Aufforderung, sei tapfer. Und dann ein Zuspruch. Du Held, du bist ein Held. Gott sagt ja zu Mose, ich bin der, ich bin. Und er sagt zu Gideon, du bist ein Held. Und Gideon hat noch nichts geleistet. Er war im Verborgenen, Gott hat ihn aufgesucht im Verborgenen. Er kannte Gideons Schwächen haargenau und seine Fehler haargenau. Und trotzdem nennt er ihn, du bist ein Held. Der Thomas Kresslin hat ja den Auftakt machen dürfen in der Predigtreihe. Und er hat uns ein 7-minütiges Video gezeigt aus dem Bibelprojekt, was das Buch Richter kurz und knapp erklärt hat. Und ich habe mir das mehrmals angeguckt und ich stelle fest, dieses Video verkennt das Buch Richter total. Allein wenn ihr mal auf die Wortwahl achtet, denn Gideon wird vorgestellt, ich zitiere wörtlich, er ist zwar ein totaler Feigling, aber, so wird Gideon vorgestellt, er ist ein totaler Feigling. Und jetzt frage ich euch, wenn Gott euch ruft, womit ruft er uns? Ruft er uns, indem er uns die Schwäche um die Ohren haut? Nee. Er sagt, du tapferer Held, das heißt, Gott spricht das aus, was wir in ihm und durch ihm sein sollen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Unterschied. Und auch dieses Video, es ist einfach, finde ich, herablassend über diese Zeit der Richter, was dieses Volk Israel hat tragen müssen, was Gideon hat tragen müssen. Und da ist ein Mensch, der ist gerufen worden bei dem, was er durch Gott hat sein sollen. Und es gibt nur zwei Menschen, die so gerufen wurden vom Engel. Der eine war Gideon und der andere passt sehr gut zur Weihnachtsgeschichte. Maria, du Begnadete. Mir sind in dieser Woche 7 tapfere Helden begegnet. Die glorreichen 7. 7 Menschen, die mitten in ihrem Alltag, mit dem sie da kämpfen müssen, mit all den Umständen, in denen sie sich befinden und auch in all den Widerständen, die ihnen entgegenstehen, leben müssen, ihren Weg gehen müssen, aber trotzdem zu Gott stehen. Der erste Held ist die Birgit Grafs. Ist morgens zu schwach, die Bibel zu lesen. hat letzte Wochenende eine Hörbibel erworben. Hört die Hörbibel, Titusbrief, erfährt Korrektur, nimmt an, du tapfere Heldin. Zweite Heldin, Annette Bühler. Betet für ihre Mutter am Sterbebett. Und merkt auch, sie kämpft damit gegen die geistige Atmosphäre in diesem Raum. Und die ist gewichen. Und du hast Zeugnis gegeben. Du tapfere Heldin. Udo. Neuer Arbeitsplatz. Udo überlegt sich, wie kann ich Flagge zeigen als Christ? Und zückt den Weihnachtsflyer, trotz Herzklopfen. Und was passiert? Die Kollegin hängt ihn ans schwarze Brett. Du tapferer Held. Helmut, Frank, darf momentan nicht in die Türkei zurück, da ist Widerstand. Der Erdogan macht dich zurzeit zu einem Globetrotter. Unfreiwillig. Was macht Helmut? Auf dem Weg von, ich glaube, Wilster war es hierher, in einer Mitfahrgelegenheit im Blabla-Car, gibt Helmut Zeugnis von dem, was Gott in der Türkei tut. Du tapferer Held. Joshua ist heute nicht da, ist vor der gefährlichen Situation in der Türkei seiner Familie zuliebe nach Deutschland gekommen. Hat trotzdem ein Herz für dieses Volk und sucht sich einen türkisch-kurdischen Friseur. Der Friseur ist krank und er betet für den Chef und er gibt Zeugnis darüber. Auch er, ein tapferer Held. Jürgen, von seinen Eltern so erzogen worden, dass man besser Anhalter nicht mitnimmt. Und die Dinge, die wir als Kind mal so aufdoktriniert bekommen, ist auch schwer dann abzulegen. Und was macht Jürgen? Er nimmt einen Anhalter mit. Und was hat Jürgen dabei? Eine Gideon-Bibel. Und zum Schluss gibt er dem Anhalter noch die Gideon-Bibel. Und er kommt sogar noch zurück und sagt, können Sie mir eine Widmung reinschreiben, du tapferer Held? Die Monika hat Diabetes, benötigt professionelle Fußpflege und versucht schon seit längerem, ihrer Fußpflegerin das Evangelium zu bringen. Und Gott öffnet eine Türe. Und die Monika nutzt es und gibt Zeugnis. Auch eine tapfere Heldin. Das sind jetzt 7 Menschen, wo ihr feststellt, da ist irgendetwas, was ihnen schwerfällt. Sei es der Birgit morgens die Bibel zu lesen, dem Jürgen über dem, was die Eltern ihm aufdoktriniert haben. Die Monika hat eine Krankheit. Einige dürfen nicht an den Platz zurück, wo sie gerne sein wollen. Und trotzdem bekennen sie sich zu Gott. Und Tapferkeit ist die Fähigkeit, in einer schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situation trotz Rückschlägen durchzuhalten. Sie setzt Leidensfähigkeit voraus und ist meist mit der Überzeugung verbunden, mit übergeordneten Werten zu kämpfen. Das tun wir ja alle. Also das ist nicht meist so, wir tun das, wir kämpfen für Gottes Reich. Der Tapfere ist bereit, ohne Garantie für die eigene Unversehrtheit einen Konflikt durchzustehen oder einer Gefahr zu begegnen. So steht es in Wikipedia. Und das, was Gott ja tut, indem er Gideon zuspricht, du tapferer Held, da fordert er Hingabe auf. Er sagt, ich kenne dich, ich weiß auch, das wird eine ganz schwierige Geschichte, die ich dir mitgebe, aber sei tapfer. Und die Zeugnisse, die ich jetzt gerade wiedergegeben habe, die sind alle diese Woche im Family Meeting gegeben worden. Und ihr seid alle Helden, die ihr mit Jesus unterwegs seid. Aber ich möchte euch einfach auch ermutigen, seid tapfere Helden. Wenn euch irgendetwas anficht, dass ihr ins Family Meeting kommen wollt, ja, sei es der Stress im Alltag, sei es, dass es euch das Programm nicht zusagt, kommt trotzdem. Seid einfach tapfer, ja. Gideons Berufung, die lautet dann letzten Endes, Gideon 6,14, den Vers habe ich jetzt, glaube ich, nicht auf der Folie. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Das ist der Auftrag, ganz klar und deutlich formuliert. Jetzt kommen wir zum Punkt 3, Gideons Eigenschaften, indem wir mal so die Geschichte durchgehen. Der Gideon ist sich am Anfang gar nicht sicher, wer ist es dann, der zu mir redet. Er hat ja Gott bisher noch nie irgendwie erlebt. Und als Gideon zuerst dann erfährt, was er tun soll, da begegnet er mit Demut seiner Berufung. Denn wir lesen in Gideon 6,15, Gideon sagte aber zu ihm, zu dem Engel, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Also Gideon weiß haargenau, aus was vom Umfeld er kommt, in was für Umständen er steckt. Und er weiß, das ist unzureichend, um diesen Auftrag einfach zu erfüllen. Er könnte jetzt sagen, jawohl, ich bin auserkoren, kein Problem, ich mache das. Das wäre Überheblichkeit. Und ich denke, es ist der erste Schritt, wenn ich eine Berufung annehme, dass ich dem demütig begegne. Und das ist eine starke Charaktereigenschaft, die Gideon hat. Als er dann feststellt, tatsächlich, das war der Engel Gottes, er hat ein Zeichen gefordert, das hat er auch bekommen. Und als der Engel verschwunden ist, hat Gideon auch begriffen, es war wirklich ein Engel. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, in Richter 6,23, da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Der Herr ist Friede. Das ist ein Ausdruck für Frömmigkeit. Frömmigkeit ist auch etwas, was einen sehr negativen Touch in vielen Kreisen hat. Aber es ist ein äußeres Zeichen, dass Gideon begriffen hat, ich habe einen Auftrag bekommen, ich habe begriffen, wer Gott ist und ich richte mich jetzt auf Gott aus. Ich gehe los mit ihm. Und es ist auch eine gute Eigenschaft, fromm zu sein, Gott anzuerkennen und zu sagen, jawohl, ich will das versuchen, was du mir gibst an Werten, an Maßstäben, so will ich losziehen. Das ist die zweite positive Eigenschaft. Dann als nächstes prüft Gott natürlich, wie gehorsam ist ein Gideon. Und er fordert ihn noch in der gleichen Nacht auf und sagt, dein Vater ist ein Götzendiener, hau dieses Standbild um von der Aschera und den Altar des Baals. Das gehörte seinem Vater. Und dann lesen wir in Richter 6,27, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Also ohne Wenn und Aber handelt Gideon im absoluten Gehorsam. Natürlich hat er sich gefürchtet, er hat es bei Nacht gemacht. Aber er war gehorsam und hat trotz dieser Furcht das gemacht. Und dann ist etwas passiert. Die Bewohner von diesem Ort, in dem diese Götzenbilder standen, die waren so empört, dass sie den Gideon hinrichten wollten für diese Tat. Und Gideon war im Haus von seinem Vater und das ganze aufgebrachte Volk ging zum Haus und hat gesagt, gib uns deinen Sohn raus, der hat den Altar und das Standbild umgehauen. Der soll dafür sterben. Und was ich jetzt selber nicht so ganz kapiere, ist, der Vater gibt ihn nicht heraus, obwohl es ja sein Eigentum war. Und Gideon hat sogar noch von seinen Stieren einen Stier genommen, um ihn zu opfern. Er stellt sich schützend vor den Sohn und sagt, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er für sich selber streiten. Und so hat Gideon diesen Namen Jerubal bekommen. Das bedeutet, Baal streite mit ihm. Also, da liegt auch in diesem Wort schon drin, dass Gideon wirklich ein streitbarer Held ist. Er ist in diesen Konflikt hineingegangen, er hat sich dem gestellt. Er wusste auch, dass das gefährlich ist und er war trotzdem gehorsam. Das ist die dritte positive Charaktereigenschaft. Der nächste Schritt, was dann passiert ist, dass Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es sammeln sich die ganzen Midianiter und die Amalekiter und die Völker aus dem Osten, um wieder in Israel einzufallen. Das haben sie immer gemacht, wenn Israel gerade gesät hatte, sind sie reingezogen, haben die Ernte vernichtet. Und Gideon wusste, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt ja das, wozu ich eigentlich berufen bin. Und wir lesen in Richter 6,34, da heißt es: Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er blies die Posaune und rief die Abiesiter auf, das war also sein Haus, seine Stammeseinheit, ihm zu folgen. Und da sehen wir auch, dass Gott es erfüllt. Er hat ja gesagt, ich bin mit dir. Und er rüstet ihn zu im Heiligen Geist. Die Elberfelder übersetzt er, umkleidete ihn. Luther ersetzt erfüllen. Das ist jetzt die Frage, so umkleidet oder umfüllt. Aber er ist zumindest ausgerüstet. Gott geht mit ihm. Und aus dieser Gemeinschaft im Heiligen Geist entwickelt sich auch eine Gemeinschaft mit Gott. Denn jetzt merkt Gideon, ich kann ja mit meinem Gott kommunizieren, ich kann direkt mit ihm reden. Bisher war es ja so, dass Gott auf ihn zugegangen ist, mit ihm geredet hat. Und jetzt wendet es sich und Gott tritt wirklich in den Dialog. Und er will es wirklich wissen, ist es jetzt die Zeit, dass ich dran bin, dass du Israel wirklich durch meine Hand errettet haben willst. Und da lesen wir in Richter 6,36, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Ihr kennt die Geschichte, er fordert es als Zeichen. Er sagt, einmal soll die Wolle nass sein und ist drumherum trocken. Und dann ist er sich immer noch nicht sicher. Dann sagt das andersrum, die Wolle soll nass sein und alles rundherum trocken. Und Gott macht es. Ja. Jetzt könnte man das so sagen, ist ein Zögerer. Nee, ist ein gewissenhafter Mensch. Und er nutzt einfach die Gemeinschaft mit Gott und zwar fragt ihn. Er redet mit Gott. Gideon spricht zu Gott. Und Gott bestätigt die Absichten und Gideon bricht mit 32.000 Kriegern auf. Und Gott setzt den Dialog dann weiter, während Israel dann das Heereslager bezieht, sagt Gott zu Gideon, hey, ihr seid zu viele, ihr seid 32.000 Mann. Ich meine, die Feinde liegen bei 135.000, ist zwar immer noch eine gewaltige Übermacht, aber es ist zu viel. Wenn ihr den Sieg bekommt, dann will ich nicht, dass Israel sich rühmt und sagt, wir waren ja so viele, wir waren so stark. Da sagt er in Richter 7, Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, also der Herr spricht wirklich mit ihm, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Also Gideon bekommt gesagt, frag deine Leute, wer hat Angst, wer ist verzagt? Und dann gehen wirklich 22.000 und 10.000 bleiben übrig. Also die Mehrheit der Israeliten ist nicht so überzeugt, dass das eine gute Sache ist, für die sie streiten. Aber da ist auch nichts zwischen den Brüdern, dass Gideon sagt, ihr Feiglinge, sondern er lässt sie einfach ziehen, sie lassen das Proviant da und die Posaunen. Und dann sagt Gott, 10.000, immer noch zu viel. Und dann kommt ja die Geschichte, Gott führt sie an ein Wasser oder an einen Bach und er sagt zu Gideon, und guck mal zu, wie die trinken und die, die das Wasser lecken wie Hunde, die stellst du separat. Und dann bleiben 300 übrig. Jetzt fragt mich nicht, was das mit dem Hundelecken zu tun hat. Ich glaube, Gott wusste, er wollte einfach 300 Männer haben und das waren halt die, die so Wasser trinken. 300 sind übrig geblieben. Das heißt, die Rahmenbedingungen für den Kampf, die hat Gott festgelegt. Das hat Gott gemacht im Dialog mit Gideon. Und für mich ist es eine Charaktereigenstärke, dass Gideon Gottes Gemeinschaft gepflegt hat. Er war in einem Dialog mit Gott. Auch positive Eigenschaft. Und jetzt kommen wir zu der Eigenschaft, die mir am stärksten ins Auge gesprochen ist und die ich eigentlich zentral finde. Und die wir, denke ich, in der Geschichte auch häufig überlesen und wo wir Gideon eigentlich gar nicht einordnen. Es passiert nämlich Folgendes. Gott sagt zu Gideon, schleich dich mal an das Lager ran. Und wenn du Angst hast, darfst du noch deinen Diener mitnehmen. Und das macht Gideon, er hat Angst, er nimmt seinen Diener mit und geht in der Nacht direkt an den Ort, wo die Wachen stehen. Und dann erzählt einer von den Wächtern einen Traum dem anderen Wächter und der legt den Traum aus. Und komischerweise ist der Traum exakt die Prophezeiung, was passieren wird. Also die haben ihr eigenes Unheil offen ausgesprochen und ich glaube, sie haben es aber nicht realisiert. Und da hat Gideon erkannt, jetzt wird's gut und was macht er? Was schätzt ihr, was hat Gideon jetzt gemacht? Er hat einen gebetet. Hat es von uns schon mal einer gemacht, weil er weiß, jetzt kommt die schwerste Prüfung, vor der ich stehe, und ich gehe in Anbetung. Das machen wir nicht. Meistens wird man panisch, versuchen selber nochmal irgendwas zu arrangieren. Aber in Anbetung gehen wir nicht. Und da steht in Richter 7,15, und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Gideon ist der einzige Mann oder der einzige Mensch im Richterbuch, der Gott anbetet vor einer Schlacht. Und was sucht Gott? Gott sucht Anbeter, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Jetzt kann man sagen, ja okay, die Deborah und der Balak, die haben auch ein Lied gedichtet, wo Gott gelobt wird. Aber das haben sie nach der Schlacht getan, nachdem gesiegt war, nachdem der Feind niedergerungen war. Und Gideon macht es, und es ist auch ein Zeichen von dem Vertrauen, das er in Gott einfach hat. Wenn du sagst, die sind in meiner Hand, dann kümmere ich mich jetzt nicht auf das Schwerste, was danach kommt. Ich feiere eigentlich jetzt schon mit dir. Ich gehe in Gemeinschaft mit dir. Und mir ist auch dieser Psalm 23 gekommen, der Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ganze Thema Anbetung, wenn ihr mal den Bibelserver nehmt oder irgendein elektronisches Bibelbuch und ihr gebt den Begriff Dank ein, Anbetung, Lob im Richterbuch. Lob kommt nur einmal vor in dem Lied von der Deborah und dem Balak, Anbetung nur einmal vom Gideon und Gebet nur einmal, wo der Manoah, der Vater vom Simson und dem Kind bittet. Und ansonsten in diesen 350 Jahren kein einziges Gebet, was dokumentiert ist, keine einzige Anbetung und sonst kein weiteres Lob. Also wirklich eine finstere Zeit. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die große Schlacht. Und was macht Gideon? Er legt es selber fest, wie jetzt die Midianiter besiegt werden sollen. Er hat 300 Männer und er teilt sie in drei Haufen und gibt jedem eine Posaune mit und in die andere Hand einen Tonkrug, in dem eine Fackel steckt. Keine Waffe, kein Schwert, kein Speer, kein Schild, nichts. Die Taktik gibt er mit und den Schlachtruf für den Herrn und für Gideon. Und er sagt, macht's genauso, wie ich mache. Und es ist nämlich die nächste Eigenschaft, die Gideon hat. Er wendet die Gaben an, die Gott ihm gegeben hat. Sein Planungsgeschick, seine taktischen Fähigkeiten, seine Kreativität. Die Israeliten stellen sich auf, umzingeln die Midianiter. Gideon bläst die Posaune, zerschlägt den Tonkrug, die Fackeln werden sichtbar, die anderen Israeliten machen das auch. Und die Midianiter sind so erschrocken von dem Ganzen, dass sie fliehen und in dem Chaos sich gegenseitig mit dem Schwert umbringen. Und Gideon setzt den fliehenden Feinden nach. Und dann kommen wir zur nächsten Eigenschaft, die er hat. Denn er ist konsequent, er ist unerbittlich. Von den 135.000 Midianitern sind noch 15.000 übrig geblieben. Und die haben sich wieder in einem Heerlager gesammelt bei zwei ihrer Fürsten. Und Gideon setzt denen nach. Der gibt nicht auf, bis der Feind wirklich besiegt ist. Ich denke, man hätte ja sagen können, komm, lass die 15.000 noch gehen. Mehrheit haben wir doch umgebracht, haben besiegt. Oder besser gesagt, die haben sich eigentlich selber niedergemacht. Und auf der Verfolgung geht ihnen ein bisschen die Puste aus. Brauchen Verpflegung, wir haben sie aufgebraucht. Dann kommen sie an zwei israelitische Städte, an Sukkot und an Pnuel und bitten die Bewohner um Unterstützung. Und dann sagen die Bewohner, seid doch wirklich so sicher, dass ihr die zwei Fürsten schon habt und den Rest besiegt. Nee, wir geben euch keine Unterstützung. Und Gideon sagt, wenn ich gewonnen habe, ich komme zurück und es wird Konsequenzen haben. Und Gideon schlägt natürlich auch noch die 15.000. Gideon war so mit Gott unterwegs, da hat ihn nichts aufgehalten. Er hat die zwei Fürsten gefangen, hat die zu dieser Stadt gebracht und gesagt, ihr habt mich verspottet, dass ich die nicht bekomme. Hier habe ich sie. Und er hat gesagt, eure Ältesten werde ich mit Dornen auspeitschen. Und er tut es. Und die Stadt Pnuel reißt er nieder und bringt die Einwohner um. Da geht er sogar noch ein bisschen über das hinaus, was er angedroht hat. Und in diesem Video des Bibelprojekts, da wird es Gideon als fieses Temperament ausgelegt. Ein fieses Temperament, fies, die eigenen Leute umzubringen. Böser, böser Gideon. Sehe ich nicht so. Denn wir lesen in Richter 5, 23 in dem Lied, was Deborah und Balak gesungen haben, verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn. Verfluchet, ja verfluchet seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Da war also auch eine Stadt, die an diesem Kampf, den die Deborah und der Balak gefochten haben, nicht mitgeholfen haben. Und diese Stadt ist verflucht worden. Und Gideon hat Gericht geübt. So interpretiere ich die Geschichte. Das war nicht fies, das war einfach konsequent. Untreue Bewohner sind leider, und das ist nämlich die Zeit, die müssen wir uns auch mal sagen, damals hat das Gesetz gegolten. Da gab es noch keine Gnade. Der Bund der Gnade war noch nicht eingesetzt. Es galt das Gesetz. Und das Gesetz hat ganz klar gesagt, wenn dann. So hat Gott auch gehandelt bei seinem Volk, wenn dann. Der Sieg von Gideon, der war so überwältigend, dass die Israeliten ihn haben zum König machen wollen. Sie haben gesagt, nicht nur du, sondern auch deine Söhne und die Söhne, Söhne, die sollen über uns herrschen. Und Gideon wird nicht überheblich. Er lehnt die Königswürde ab, denn in Gideon 8, 23 sagt er, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Also Gott allein, also Gideon ist sich bewusst, Israel braucht keinen König. Israel hat Gott, Gott ist absolut ausreichend als König. Und das ist eine positive Eigenschaft, die würde ich als Treue zu Gott bezeichnen. Er ist Gott treu, ja. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo ja, ich schon gehört habe, ah, du predigst über Gideon, ja stark angefangen, schwach aufgehört. Aber wir sollten es uns mal wirklich differenziert angucken, denn was hat Gideon gemacht? Er hat dann zu seinen Leuten gesagt, okay, ein Begehren habe ich schon noch. Ihr habt eine reiche Beute gemacht und ich will die goldenen Ringe, weil die Amalekiter und die Midianiter, die haben alle goldene Ringe gehabt. Und so hat er einen Mantel ausgebreitet und hat Ringe gesammelt. Das waren umgerechnet 20 Kilo Gold, was da zusammenkam, also wirklich ein Batzen. Und hat da ein Ephod draus gegossen. Und das Ephod hat er in seiner Heimatstadt Ophra aufgestellt. Also ein Götzenbild. Ich denke, damit ist nicht gemeint, das Ephod der Priesterschutz, weil den kann man schlecht aufstellen. Und aus 20 Kilo mache ich auch mehr als einen Priesterschutz. Ich denke, er hat da wirklich ein Standbild gemacht. Und die Bibel sagt, es wurde ihm und seinem Hause zum Fallstrick. Ich lese das letzte Kapitel so, dass Gideon nicht dieses Ephod angebetet hat. Das ist passiert, als er gestorben war und die Israeliten dort Abgötterei dann betrieben haben und von Gott abgefallen sind und auch keinen Dank mehr geopfert haben an Gideons Haus. Das ist, denke ich, was die Bibel meint, das wurde ihm zum Fallstrick. Gideon selber ist im hohen Alter gestorben. Er hatte 70 Söhne, also hatte viele Nebenfrauen. Und ich denke, wenn ich mir den Gideon so angucke und sein Leben, dann denke ich, das einzige Problem, was er hatte aus der Kette, die ich aufgezeichnet habe, diese Eigenschaften, hat sich ja eine aus der anderen mehr oder minder wurde offenbart oder hat sich ergeben. Die Demut, die Frömmigkeit, der Gehorsam, die Geisterfüllung, die Gottesgemeinschaft, die Anbetung, die Anwendung seiner Gaben, seine Konsequenz, seine Treue zu Gott. Ich denke, es wäre besser gewesen, er hätte auf die Beute verzichtet und wäre in Demut nach Hause gegangen und hätte vielleicht versucht, Mensch, wie kann ich das, was ich erlebt habe, multiplizieren, wie kann ich Zeuge sein, Zeugnis geben. Und das ist das, was wir ja auch im Family Meeting machen, Zeugnis geben, multiplizieren, uns ermutigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wen hatte denn Gideon? Er hatte kein Vorbild. Sein Vater war ein Götzendiener. Er lebte in einer Generation, die Gott weder kannte, noch von seinen Geschichten. Er hatte auch niemanden, der ihn irgendwo unterstützt hat. Er hatte keine Priesterschaft, die gesagt hat, hey, Gott ehren, Gott loben. Schreib mal ein Heldenlied oder sowas oder lass es mich machen. War einfach nichts da. Und deswegen denke ich, er ist trotzdem tapfer diesen Weg gegangen in der Berufung. Und das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist, er ist nicht in diesem Flow drin geblieben, sondern er hat sich mehr oder minder zur Ruhe gesetzt. Ich glaube, er hat gesagt, war gut so, ich lasse es gut sein und genieße den Heldenstatus. Aber schön finde ich, dass trotzdem Gideon nicht nur für mich ein Held ist und ich hoffe jetzt auch für euch, sondern dass der Hebräerbrief ihn auch so einstuft. Denn wir lesen in Hebräer 11, Vers 32 folgende: Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen und mir auch heute, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen. Das ist, denke ich, der Punkt, den Gideon gemacht hat. Und im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Also Gideon ist durch seinen Glauben auch stark geworden. Zum Glaubensheld geworden. Und er war nicht perfekt. Und deswegen sage ich, Glaubenshelden müssen nicht perfekt sein. Wir wissen um unsere Schwächen. Wir wissen um die Schwächen Gideon. Und dieses Kapitel Richter oder dieses Buch Richter ist für mich eigentlich wie eine Vorweihnachtsgeschichte. Denn was macht Gott? Er lässt ein Volk 350 Jahre leben ohne König, ohne Führer, aber mit dem besten Gesetz, was es auf der Welt gibt. Sie hatten das beste Gesetz, Völker haben sie beneidet um das Gesetz. Und ich denke, wenn ich in die heutige Zeit hineingucke, wir pochen auch häufig so drauf, wir haben noch einen Rechtsstaat, ich muss doch mein Recht bekommen. Ist alles definiert, wie was zu sein hat, wie was zu entschieden ist. Und ich denke, uns lehrt das Richterbuch, dass wenn du keinen König hast, keinen Führer, dich nicht unterordnest, dann endet alles so wie im Buch Richter. Der David hat darüber predigen dürfen, wie es dann zum Schluss schlimm ausgegangen ist, im ganzen Gemetzel. Ja. Und wir sind dann so entsetzt und sagen, oh, ja. Aber Gott sagt, genau so sind wir Menschen, wenn wir keinen Führer haben. Gideon war nicht perfekt und es ist auch gut so, weil sonst bräuchte er ja keinen Erlöser. Sonst wäre eigentlich nach dem Richterbuch oder nach Gideon Feierabend mit der Bibel und Israel lebte glücklich und zufrieden mit Gottes Gesetz bis heute. Und wir wären nicht mit Teilhaber von dem besseren Bund geworden, von dem Bund der Gnade. Und deswegen will ich dich auch zum Schluss einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du deinen Erlöser noch nicht kennst, sondern du kennst vielleicht auch nur das Gesetz, vielleicht auch nur ein Gesetz, das du dir selber machst, dann lade ich dich einfach ein, Jesus als deinen Erlöser anzunehmen. Amen.